Herzlich willkommen zu diesem dritten Abend in unserer Reihe dieser Woche der Hofacker Abendbibelschule zu den Thessalonicher Briefen, Botschaft an die ersten Christen über die letzten Dinge. Und heute Abend geht es um das Thema der Normalfall, Gemeinde in Bedrängnis. Wir hatten gestern im ersten Thessalonicher Brief im zweiten Kapitel, Vers 18, gesehen, wie es dort heißt, dass Paulus und seine Mitarbeiter, obwohl sie es wollten, nicht zu der Gemeinde nach Thessalonich kommen konnten, weil der Satan sie gehindert hat. Er setzt diesen Gedankengang dann fort im dritten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs ab dem ersten Vers. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wanken würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Erstaunlich, dass Paulus hier das Wort ermahnen in den Mund nimmt. Wir könnten denken, die Gemeinde in Thessalonich, der sehr hart zugesetzt wird, die eine schwere Zeit durchmacht, dass diese Gemeinde eher Unterstützung und guten Zuspruch und Trost braucht. Das braucht es sicher auch. Aber Paulus weiß darum, dass wenn jemand in Gefahr ist, ins Wanken zu geraten, dass ein Wort der Ermahnung richtig am Platz sein kann. Wir hören Ermahnungen nicht gern. Wir brauchen die Ermahnung aber. Wenn ich von mir ausgehe, ich könnte auf jede Ermahnung verzichten. Brauche ich nicht unbedingt zu meinem Wohlbefinden. Dass jemand mir sagt, was ich falsch mache. Wo meine Schwächen sind. Wie ich mich ändern sollte, damit es besser wird oder überhaupt gut wird. Vermutlich geht es Ihnen auch so. Und dennoch brauchen wir die Ermahnung, damit wir nicht ins Wanken geraten. Und es ist gut, vorgewarnt zu sein. Diese junge Gemeinde, die kann kaum ein Jahr alt sein. Paulus ist ja nicht lange in Thessalonich geblieben, wurde dort vertrieben, nachdem es unter den Heiden zu einem Aufbruch gekommen ist, wo die gottesfürchtigen Griechen erkannt haben, dass in Christus die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testamentes gegeben ist und sie den Weg in die Nachfolge gefunden haben, wo Paulus und seine Mitarbeiter ihnen gesagt hat, ihr seid gemeint. Gott sucht euch. Und ihr könnt das neue Leben in Christus haben. Das hat zu solchen, Widerwärtigkeiten geführt unter der Bevölkerung dort, dass Paulus packen musste. Er musste bei Nacht aus der Stadt herausgeschmuggelt werden. Die Städte in der Antike, wie bei uns bis ins Mittelalter hinein, wurden ja abgeschlossen. Verriegelt über Nacht, die Stadttoren wurden geschlossen und bewacht, einfach aus Sicherheitsgründen und wie schon einmal aus der Stadt Damaskus, wo Paulus in einem Korb über die Stadtmauer hinuntergelassen wurde, damit er überhaupt mit dem Leben davonkommt, so musste er auch aus Thessaloniki bei Nacht aus der Stadt heraus geschmuggelt werden. Und es ist eine kurze Zeit, die er dort war, und es ist noch nicht lange her, dass er von Thessaloniki weggegangen ist für eine junge Gemeinde. Und doch braucht diese junge Gemeinde, gerade auch als junge Gemeinde, die Ermahnung im Glauben, nicht ins Wanken zu geraten. Schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es geschehen ist und wie ihr wisst. Woher konnte das Paulus wissen? War das eine besondere Eingebung? War das eine Prophezeiung, die ihm zuteil wurde, wie vielleicht manch anderes Gesicht, das er gesehen hat, wie bei Nacht ihm ein mazedonischer Mann im Traum erschienen ist und gesagt hat, komm herüber zu uns. Hier wird nichts davon berichtet, dass eine besondere Offenbarung nötig war. Hier reicht auch der normale Bauernverstand. Hier reicht Common Sense. Warum? Denn Jesus hat es seinen Jüngern schon gesagt. Sie werden euch hassen. Sie werden euch um meines Namens willen verfolgen. Wer zu mir gehört, sagt Jesus somit seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, wer zu mir gehört, gegen die wird die Welt sich stellen. Da braucht man keine extra Prophetie, um zu wissen, dass Bedrängnis und Widerstand aufkommen werden, wo Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Vielleicht ist jemand unter Ihnen aus seiner Familie, die, wie man heute so schön sagt, nicht christlich sozialisiert war, wo der Glauben keine Rolle gespielt hat. Vielleicht ist jemand unter Ihnen, der es auch schwer gehabt hat mit den Eltern, mit den Geschwistern, wo der Vater gesagt hat, wie kannst du, komm, du wirst doch nicht anfangen, spinne. Das ist vielleicht nicht Verfolgung wie im Iran oder in Saudi-Arabien oder Pakistan, Afghanistan, Nigeria oder vielen anderen Ländern, wo, wenn jemand Jünger Jesu Christi wird, sich taufen lässt, als öffentliches Bekenntnis zum Jüngersein, dass er von der Familie ausgestoßen wird. In vielen islamischen Ländern, in den meisten islamischen Ländern, wird das nicht geduldet, dass jemand aus einer muslimischen Familie für sich beschließt, ein Leben als Christ zu führen. Das Mindeste ist, dass man ausgestoßen wird. Aus allen sozialen Netzen. In der Regel verlieren sie ihren Arbeitsplatz, haben kein Dach über dem Kopf, haben keinen Unterhalt, wissen nicht wohin. Und in manchen Ländern werden sie auch getötet. Ein Freund von mir in Pakistan, der zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, nachdem er den Doktor in Hadith-Wissenschaften an der Al-Azhar-Universität in Kairo erlangt hat, als er nach Pakistan zurückkam und völlig entsetzt war über das, was er in seinen Studien zum Islam gelernt hatte, zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, wurde von seiner Familie verstoßen. Es hat nicht gereicht. Der Vater hat Auftragskiller beauftragt, ihn umzubringen. Als das nicht funktionierte, wurde er eingemauert in einem Zimmer im Anwesen. Es war eine sehr wohlhabende Familie. Die Familie besaß 5 Dörfer und hatte Tausende von Leibeigenen. Eine große Zuckerfabrik, so wie es eben unter dem Landadel in Pakistan so ist. Und wenn seine Frau nicht Paschtunin gewesen wäre und sich den Kodex des Pachtun Wali, sich nicht verpflichtet gewusst hätte, wäre er dort gestorben. Man hätte dieses Zimmer nie mehr aufgemacht. Das wäre zu einem Grab, zu einem Mausoleum im eigenen Haus geworden. Aber weil für diese Frau Pachtun Wali dieser Ehrenkodex gesagt, an erster Stelle musst du zu deinem Mann stehen und an zweiter Stelle zu Allah, hat sie dafür gesorgt, dass da aufgemacht wurde und ihr Mann mit dem Leben davon kam. Das hat ihn nicht davon abgehalten, lauthals auf der Straße den Leuten zu sagen, Leute, ihr geht alle verloren, weil ihr den Weg nicht kennt, den Weg, der zum Heil führt. Und den Weg gibt es nur in Jesus Christus. Ob er noch lebt, jetzt nach 20 Jahren, weiß ich nicht. Aber er wusste, was er tat. Und er bejahte diesen Weg, den Weg in der Bedrängnis und Verfolgung. Was gut zu wissen ist, ist, dass wenn der Widersacher, der Versucher, der Teufel versucht es uns eng zu machen. Bedrängnis will uns ja in die Enge führen. Dann ist gut zu wissen, dass der Teufel Gottes Teufel ist. Der Teufel hat keine Macht an sich. Luther hat das ganz besonders hervorgehoben. Auch wenn der Teufel sich gegen Gott auflehnt, dann hat er keine Macht in sich. Das ist genauso wie wenn der Mensch sich gegen Gott auflehnt. Wir können uns deswegen kräftemäßig nicht mit Gott messen. Und der Teufel ist Gottes Teufel und am Ende muss er Gottes Willen tun. Wir sehen es an der Hiobsgeschichte, wo der Teufel, der Satan, die Erlaubnis bekommt, Hiob zu versuchen. Jesus sagt es Petrus, seinem Jünger, der Satan hat gebeten, dass er euch wieder Weizen dreschen darf. Aber sei unbesorgt. Gott sitzt im Regiment. Gott hat das letzte Wort. Auch bei Jesus. Als er getauft wurde, was heißt es da? Wie heißt es? Und der Geist trieb ihn hinaus in die Wüste, wo er 40 Tage lang vom Satan versucht wurde. Das hat zu Gottes Plan gehört. Ist Jesus bereit, den unteren Weg zu gehen? Ist Jesus bereit, auf Glanz und Gloria zu verzichten? Ist Jesus bereit, zu leiden? Oder wäre der kurze Weg an die Macht in dieser Welt vielleicht für ihn doch verlockend gewesen? Er besteht die Prüfung und der Teufel entlarvt sich wieder einmal als jemand, der Gottes Werk getan hat. Und Jesus wird zu erkennen als derjenige, der den Willen Gottes ausführen kann und will. Es geht also nicht um einen Dualismus im Sinne der orientalischen Religionen, wo alles ausgeglichen sein muss zwischen Gut und Böse. Sie kennen ja wahrscheinlich alle dieses Yin-Yang-Zeichen, so zwei ineinander verschlungene Tropfen im Kreis, wo im weißen Tropfen ein schwarzer Punkt ist und im weißen Tropfen ein schwarzer Punkt und im schwarzen Tropfen ein weißer Punkt. Das muss alles einander sich aufheben. In der indischen Religion, in der ayurvedischen Medizin, da muss Wärme und Kälte sich gegenseitig die Balance geben, damit Gesundheit sein kann. Süß und sauer in der orientalischen Küche müssen abgewogen sein, dass der Mensch auch gesund bleibt. Und das wird auf die Religion bezogen, dass es zwei Kräfte gibt im Universum, die sich gegenseitig die Waage halten müssen. Das hat mit biblischem Glauben nichts zu tun. Der Teufel ist nicht ein Gegenpart zu Gott, der auf der gleichen Ebene mit ihm stünde und vielleicht die Oberhand gewinnen könnte. Es gehört zu seiner Hybris, zu seiner Einbildung, wie bei uns Menschen auch, dass er sich aufspielt und meint, Gott spielen zu können. Aber das tun Menschen ja auch. Wo sie Gott negieren und sich selbst zum Mittelpunkt und zum Maß aller Dinge machen, so wie es wir im modernen Humanismus und in der Aufklärung haben. Es ist gut, vorgewarnt zu sein. Das war das erste. Bedrängnis gehört zum Leben der Gemeinde. Bedrängnis gehört zum Leben der Gemeinde. Das dürfen wir und das müssen wir wissen. Bevor ich weitergehe, muss ich aber doch noch eine kleine Anmerkung machen zu diesem Thema Ermahnung. Gerhard Schnitter hat uns ja ermahnt, doch fröhlicher zu singen. Und da hat er ganz in meinem Sinne gesprochen. Ich hatte ja am Montagabend gesagt, wir sind ja alle in der Gefahr, in unseren Gottesdiensten gleichzeitig zu singen, aber nicht miteinander zu singen. Und da haben wir diese Ermahnung heute Abend gebraucht und da kam auch Freude auf einmal, als wir dann miteinander gesungen haben und nicht nur gleichzeitig, aber das nur nebenbei. Der zweite Punkt, der Versucher hat reale Macht dort, wo die Versuchten einknicken. Der Versucher hat reale Macht dort, wo die Versuchten einknicken. Er will uns zu Fall bringen. Und darum dürfen wir die Macht der Versuchung nicht geringschätzen. In Vers 5 lesen wir vom dritten Kapitel des ersten Thessalonicherbriefs. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, nämlich Timotheus, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Paulus nimmt die Versuchung sehr ernst. Ich glaube, dass das in die Hände des Teufels spielt, wo wir die Versuchung nicht ernst genug nehmen. Wie war das am Anfang, als Adam und Eva gegen Gottes Gebot gehandelt haben? Ihr Vertrauen lieber in die Schlange gesetzt haben, als in das, was Gott ihnen gesagt hatte. War das eine Lappalie? Die Versuchung hat funktioniert. Sollte denn Gott gesagt haben, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen im Paradies. Das hat natürlich Gott nicht gesagt, er hat nur gesagt, ihr sollt nicht von dem einen Baum essen. Aber die Versuchung hat funktioniert. Eva und Adam sagen, oh, das haben wir gar nicht gecheckt, dass Gott uns hinters Licht geführt hat. Dass er es gar nicht gut mit uns meint. Dass er uns etwas vorenthalten will. Wir haben eigentlich gedacht, das ist ein ganz guter Kerl. Aber dass er so hinterlistig ist. Die Versuchung hat funktioniert und die leidvolle Geschichte in unserer Welt, diese Geschichte spielt sich Generation für Generation über die Jahrtausende immer weiter ab. Versuchung ist etwas Ernsthaftes. Es gab eine Zeit, wo die Christenheit eines ihrer Zentren in Nordafrika hatte. Die großen Kirchenväter, Tertullianus, Cyprianus, Augustinus, alles Nordafrikaner. Nordafrika war der Versuchung durch den Islam nicht gewachsen. Vermutlich hat es was damit zu tun, dass die Arianer, die gotischen Stämme, die über Spanien nach Nordwestafrika eingefallen waren, heutiges Marokko, Maghreb, und dann in Richtung Ägypten sich ausgebreitet haben, dass die schon ein mangelhaftes Christusbild mitgebracht hatten. Aber das, was die Christen in Nordafrika im 7. Jahrhundert den Islam gegenzusetzen hatte, hat jedenfalls nicht gereicht. Und innerhalb von 70 Jahren ist ganz Nordafrika von einem christlich geprägten Teil des Römischen Reichs zu einem islamisch geprägten Teil des islamischen Weltreichs geworden. Die Versuchung ist ernst und wir müssen sie ernst nehmen. Aber der Versucher bekommt nur Macht, wo wir ihm die Macht geben, wo wir ihm vertrauen, wo wir seiner Versuchung nachgeben. Und darum sagt Paulus, er ermahnt die Gläubigen in der Gemeinde zu Thessalonich, nicht wankend zu werden. Und das ist das Dritte, wo die einen feststehen, werden die anderen gestärkt. Vers 6 folgende: Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in all unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott? Die Gemeinde in Thessalonich dadurch, dass sie in der Versuchung fest stehen bleibt, nicht nachgibt, der Bedrängnis standhält, an ihrem Herrn Jesus Christus hängen bleibt und ihre Hoffnung in ihn setzt, das stärkt auch Paulus und sein Entourage, die inzwischen in Korinth angekommen sind und sehnlich darauf warten zu hören, wie es dieser jungen Gemeinde geht. Wir haben es in den letzten beiden Abenden punktuell hier und da auch davon gehabt, wie das Zeugnis der leidenden Kirche uns hier im Westen, wo wir doch in großer Freiheit unseren Glauben leben dürfen, wo uns niemand in Bedrängnis bringt, niemand uns verfolgt, wo wir Mut fassen könnten durch das Zeugnis, das uns gegeben wird von den Leidenden an anderen Orten. Der bereits erwähnte Tertullianus hat den Satz geprägt: Das Blut der Märtyrer ist die Saat der Kirche. Das heißt, dass die Menschen, die es so ernst meinen in der Nachfolge, dass sie bereit sind, bis in den Tod am Bekenntnis zum Herrn Jesus Christus festzuhalten, dass dieses Bekenntnis andere inspiriert, andere in ihrem Glauben beflügelt, anderen hilft, das, was sie an Not und an Versuchung erleben, auch in der richtigen Perspektive zu setzen und zu sehen. Ich wiederhole die ersten drei Punkte. Bedrängnis gehört zum Leben der Gemeinde. Der Versucher hat reale Macht, wo die Versuchten einknicken. Und wo die einen feststehen, werden die anderen gestärkt. Viertens, es gibt immer Luft nach oben, auch für Christen in Bedrängnis. Vers 10 folgende lesen wir: Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Dazu drei Gedanken. Erstens, auch im unreifen, unvollständigen Zustand sind wir vollwertige Kinder Gottes. Die Gemeinde in Thessalonich hat noch nicht ausgelernt. Paulus möchte unbedingt dahin, um das, was in ihrem Glauben noch fehlt, dort, wo es Lücken gibt, da, wo es noch Schwachstellen gibt, um zu ergänzen, um aufzubauen, um sie weiterzubringen, weiterzuführen, aber sind trotzdem vollwertige Kinder Gottes. Unsere Gotteskindschaft, liebe Geschwister, hängt nicht davon ab, dass wir alles genau wissen. Das ist ein Fehler der protestantischen Orthodoxie und jeder Orthodoxie, dass man meint, das Heil oder der Zustand der Reife im Glauben würde davon abhängen, dass ich alles richtig weiß und richtig verstehe. Vorgestern stand in den Nachrichten von Barnabas Fund, von einem alten Weggefährten von mir, Patrick Sukdeo, ein Konvertit aus dem islamischen Hintergrund, der in der dritten Welt vorwiegend in islamischen Ländern ein Hilfswerk betreibt und vor allen Dingen auch bedrängte Christen unterstützt. Da stand eine Meldung über einen 41-jährigen A-literaten Evangelisten aus der Großstadt Lahore in Pakistan. Lahore ist eine Riesenmetropole, inzwischen sind es wahrscheinlich über 8 Millionen. Als ich noch dort unterrichtet habe an unserer kirchlichen Hochschule, waren es 6,5 Millionen. Das ist aber schon über 20 Jahre her. Und das Land wächst und boomt. Und es gibt christliche Kolonien, sagen die Leute dort. Eigentlich sind Slums, Elendsviertel, wo die Christen teilweise zu 8 oder 10 in einem Raum schlafen, auf 2 Betten, 2 auf dem Bett, 2 unterm Bett, oder dann in Schichten, dass die einen tags schlafen und die anderen nachts. Elendsviertel mit Christen, die in aller Regel gar keine Chance gehabt haben, eine Schule zu besuchen. Deswegen haben wir die Pädagogische Hochschule gegründet und auch Lernschulen, wo die Lehrer sich versuchen können. Und ein Netzwerk von christlichen Schulen, damit die Christen auch das Grundwissen lesen, schreiben, die Grundrechenarten lesen können, dass sie etwas aus sich machen können. Aber es gibt viele, die haben trotzdem keine Chance, eine Schule zu besuchen. Und da gibt es diesen 41-jährigen Aliteraten, der als Evangelist wirkt in Lahore. Der kann nicht einmal die Bibel lesen, aber ist Evangelist. Ist doch mutig, oder? Da würden wir sagen, entweder mutig oder unverschämt. Aber was sagt Jesus, wenn diese nicht Hosianna rufen würden, dann würden die Steine schreien, Gott zeigt einen Weg, Gott gibt einen Weg, dass sein Lob ausgerufen wird. Und dieser Babu Shahbaz Masih wurde am 30. Dezember in Schutzhaft genommen. Warum in Schutzhaft? Es wurden vor seinem Haus einige Seiten eines Koran, zerrissenen Koran, gefunden und merkwürdigerweise standen auf den Fetzen auch sein Name drauf. Wie wenn er überall seinen Namen da drauf geschrieben hätte. Einer der Anpack, also Alliterat ist, kann gar nicht schreiben. Ein ganz klarer Fall, dass jemand ihn reinreiten wollte. In Pakistan gibt es das Blasphemiegesetz, Paragraph 295c des Grundgesetzes in Pakistan. Und das besagt, dass wer den Islam, den Propheten des Islam oder den Koran in Zwielicht bringt oder irgendwie negativ darüber spricht, dass er der Blasphemie schuldig ist und die Todesstrafe verdient. Es ist noch nicht dazu gekommen, dass die Todesstrafe dafür ausgeführt wurde, aber es wurde so ausgelegt, dass das Mindeststrafmaß lebenslänglich für so einen Menschen sei. Wer könnte das gemacht haben? Haji Nedim, ein Ladenbetreiber in der gleichen Straße, ist wohl neidisch auf den Bruder des Evangelisten, der einen anderen Laden in der Straße hat und dessen Laden läuft viel besser. Oder vielleicht war es auch der heilige Mann, der Pir, Baba Gujar, der auch in der Straße lebt. Baba Gujar fehlen die Jünger, seitdem Babu Shahbaz angefangen hat, evangelistische Veranstaltungen in seinem Haus abzuhalten. Wo Menschen zusammengekommen sind und gebeten haben, er möge doch für ihre Kranken bitten und wo Heilungen passiert sind. Und nun kommen die Leute nicht mehr zu dem Pir Baba Gujar, der gegen teures Geld Koranverse auf ein Stück Papier schreibt, das faltet, dem Kranken gibt und sagt, wenn du nach Hause gehst, dann tu das in eine Tasse Tee, dass sich die heiligen Worte auflösen und dann trinkst du die heiligen Worte des Koran und dann wirst du gesund. Jeder, auch die Polizei, weiß, dass dieser Babu Shahbaz unschuldig ist. Aber das gehört zum Leid der Christen in Ländern wie Pakistan, dass sie sich nicht wehren können. Bedrängnis ist der Normalfall für sie. Einer, der ein vollwertiges Kind Gottes ist, durch dessen Gebete Menschen geheilt werden, muss um Jesu Christi willen leiden, auch wenn er vermutlich die Trinitätslehre nicht erklären könnte. Und schon gar nicht Luthers kleine Katechismus herbeten oder für die Freunde aus Baden den Heidelberger Katechismus. Auch im unreifen, unvollständigen Zustand sind wir vollwertige Kinder Gottes, Aber es geht weiter. Zweitens, Wachstum und Stärkung im Glauben und in der Nachfolge hört diesseits der Ewigkeit nie auf. Es fällt vielleicht besonders auf bei solchen Menschen, die ganz offensichtliche Defizite haben in ihrem Wissen über den christlichen Glauben. Aber Hand aufs Herz, gilt es nicht für uns alle, für jeden von uns? Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wann? Bis an den Tag Christi Jesu, nicht vorher. In Schule, Studium und früher auch im Beruf hat man es irgendwann geschafft gehabt. Da hat man sein Schulzeugnis, sein Diplom, sein Meisterbrief, sein Dippel-Insch. Man hat seinen Abschluss gehabt und da war man fertig. Heute ist es ein bisschen anders. Heute satteln viele Leute auch 2-3 Mal im Laufe ihres Berufslebens um und müssen immer noch Kurse machen, dass sie weiterkommen. Aber im christlichen Glauben ist es gerade so. So wie heute in den modernen Berufen. Wir haben nie ausgelernt. Und zwar bis zum Tag Jesu Christi nicht. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Lektionen, die wir aufbekommen als Nachfolger Jesu Christi, dass diese Lektionen immer anspruchsvoller und auch schwieriger werden. Man wünscht sich's, dass es mit zunehmendem Alter doch viel einfacher würde. Erleben Sie es so? Ich nicht. Mit jedem Jahr mehr an Erfahrung, mit jedem Jahr mehr an Bibelstudium und Pflege der Gemeinschaft unter den Heiligen, merke ich, wie die Lektionen schwieriger und schwerer werden. Gott mutet uns das zu. Warum? Und das ist das dritte unter diesem vierten Punkt. Das Ziel ist, untadelig zu sein am Tag des Gerichts. Schon mal eine Predigt darüber gehört? Untadelig werden bis zum Tag des Gerichts? Ich kann mich nicht entsinnen, ich habe wahrscheinlich auch selber nie eine Predigt zu dem Thema gehalten. Und doch ist das überall im Neuen Testament, 1. Korinther 1, 8. Der wird auch euch auch festerhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 1, 4. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Kolosser 1, 22 hat er nun versöhnt durch den Tod, also uns, seines sterblichen Leibes, damit er euch, das sind wir, uns heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Aus unseren Thessalonicher Briefen noch eine weitere Stelle, 1. Thessalonicher 5, 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Überall das Gleiche. Der Weg in der Schule Gottes geht bis zum Tag Jesu Christi und die Schule hört vorher nicht auf. Und das Ziel ist es, dass wir einmal untadelig vor ihm stehen. In Philipper 2, Vers 14 bis 16 heißt es, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen, verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, eigentlich Lichter im Weltall, die Sterne, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Eine hehre Aufgabe, als Licht in der Welt, die so finster ist, zu fungieren. Natürlich hat das alles auch eine andere Seite. Warum sollen wir als untadelig am Tag Jesu Christi dastehen? Weil wir als seine Braut ihm zugeführt werden. Und ja, wir haben eine Tochter, die hat schon geheiratet, eine zweite Tochter wird dieses Jahr heiraten. Ich weiß jetzt schon, das wird mit dem Make-up und mit der Haartracht und Brautkleid ist ja schon gekauft und ich kann mir schon vorstellen, also das wird so richtig ein Bilderbuch Braut. Ja, die möchte auch untadelig erscheinen ihrem Bräutigam. Wie aus dem Ei gepellt soll sie an Tag ihrer Hochzeit dastehen. Und das sollte, liebe Geschwister, unsere Sehnsucht sein. Untadelig, wie aus dem Ei gepellt, vor unserem Bräutigam, unserem Herrn Jesus Christus zu stehen. Dass wir das nicht können, das steht auf einem anderen Blatt. Und dass es auch daran liegt, mit welchen Augen der Liebe er uns anschauen wird, das ist wieder eine andere Sache. Aber wir haben es ja an vielen Stellen gesehen, dass das der Sinn der Schulungen Gottes mit uns in dieser Welt ist, dass wir am Tag Jesu Christi so unserem Bräutigam zugeführt werden. In Epheser 5, 25 folgende heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er heiligt die Gemeinde. Christus heiligt sie. Aber er heiligt sie durch die Schulungen hindurch. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Er nimmt die Sünde und Sündenschuld weg, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Es ist Christi Werk an uns. Das dürfen wir nicht missverstehen, dass der Weg der Heiligung das bedeutet, dass wir uns immer mehr abrackern. Dass wir uns immer mehr anstrengen, dass wir den letzten Tropfen aus den Putzlumpen rauswinden, der eigentlich schon schleudertrocken ist und der nichts mehr hergibt. Darum geht's nicht. Und es geht darum, dass wir uns einlassen auf diesen Weg seiner Führungen und Schulungen und bereit sind, uns von ihm zeigen zu lassen, was es heißt, Heilige in seiner Gemeinde zu sein. Die Männer können dann weiterlesen, daheim Epheser 5, 28 folgende, wenn ich das sage, dann weiß ich, die Frauen werden es tun. 1. Thessalonicher 5, 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Darum geht es. Und das Letzte, betet, dass das Wort des Herrn laufe. Betet, dass das Wort des Herrn laufe. Warum denn beten? Gott ist doch allmächtig. Er soll es doch machen, dass sein Wort läuft. Warum sollen wir denn beten? Wenn wir den Praktologen an unserer Fakultät Glauben schenken sollen, dann gibt es sowieso nichts, was wir tun könnten, dass die Menschen zum Glauben geführt werden, sondern das ist alles, wenn überhaupt, dann der Werk des Heiligen Geistes, und da brauchen wir uns keinen Stress damit machen. Viele verzweifelte Studenten, wir haben gefragt, wie ist denn das? Lohnt es sich überhaupt, sich da irgendwie Mühe zu machen, um nach den Menschen zu suchen und Wege und Mittel zu finden, um sie anzusprechen? Stimmt es, das, was da gesagt wird, dass das sowieso nur der Geist Gottes tun kann? Warum sagt Paulus, betet, dass das Wort des Herrn auch bei uns laufe? Nun, diejenigen, die den Katechismus noch gelernt haben im Konfirmandenunterricht, die wissen bei der Erklärung vom Vater Unser ist, dass wir beten, dein Reich komme. Gottes Reich wird zwar kommen, ob wir darum bitten oder nicht, aber wir bitten darum, dass es auch zu uns komme. Das war Luthers Erklärung. Wir sind beteiligt. Gott tut sein Werk nicht ohne seine Gemeinde. Gott tut sein Werk nicht ohne die Menschen. Er tut sein Werk nicht an die Menschen vorbei. Und deswegen beruft er uns auch in die Nachfolge. Darum sendet er auch uns zu den Mitmenschen. Angefangen in Jerusalem, dann Samarien, ja, Judäa und Samarien bis an die Enden der Welt. Das heißt, für uns vor der eigenen Haustür fangen wir an. Aber es ist eine Aufgabe, die er uns gibt. Ich lese das im Zusammenhang. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch, 2. Timotheus 3,1. Und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding, aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Ich liebe Martin Luther, aber auch er war nicht unfehlbar. Er hat nämlich hier in dieser Übersetzung einen Fehler, was heißt Fehler gemacht. Er hat eine andere mögliche Erklärung hier geliefert, wo er sagt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Wir hören diese Worte in einem modernen Kontext. Skifahren ist nicht mein Ding. Ich stehe auf Wasserski. Oder ja, Kegeln ist nicht mein Ding. Ich mache lieber Bowling. Oder Motorradfahren ist nicht mein Ding. Ich mache lieber Paragliding. Ja, das ist so unser Verständnis, mein Ding. Was steckt dahinter? Es ist eigentlich ein Wortspiel im Griechischen, das weitergeht im 2. und 3. Das Wort Glaube, Pistis, hat auch ein Adjektiv, Pistos. Und wir sind gewohnt, Pistis, Glaube, zu übersetzen, wo der biblische Glaubensbegriff eigentlich auf das alttestamentliche Begriff Emet aufbaut, Treue. Und das sehen wir auch vor allen Dingen an dem Adjektiv Pistos. Nicht jeder ist treu. Nicht jeder ist gläubig in dem Sinn, dass er der Botschaft treu bleibt. Und deswegen kann Paulus sagen, betet, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch und dass wir erlöst werden von den falschen und untreuen, treulosen Menschen. Denn die Treue zu Gott, der Glaube, das ist ja Treue zu Gott. Nicht ein Wahrhaben oder Wissen um, sondern ein Treusein ihm gegenüber, denn dieses Treusein Gott gegenüber ist nicht jedem gegeben, nicht jeder ist treu. Auf der einen Seite ist das für mich hin und wieder in meinem Dienst zu einem Trost geworden, dass ich das einfach in der Bibel so geschrieben sehe und deswegen nicht immer total entmutigt bin, wenn Menschen den Ruf in die Nachfolge, diesem Ruf nicht folgen. Es ist nicht jedem gegeben. Diesem Glauben, diesem Herrn treu zu sein, an ihn zu glauben, sein Leben ihm anzuvertrauen. Wir werden nicht alle gewinnen, aber es geht doch darum, dass das Wort laufe und dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist das Ziel. Und dass man den Mut dabei nicht verliert, sondern sich ganz und gar in die Aufgabe hineinbegibt. Es geht um Treue in der Nachfolge. Und am Ende des 1. Thessalonicher Briefs, das wenige Wochen oder Monate vorher geschrieben wurde, vor diesem zweiten Brief, im dritten Kapitel, am Ende des ersten Briefes, Kapitel 5, 24, heißt es, Pistos, treu ist er, der euch ruft. Er wird es tun. Liebe Geschwister, wir haben einen großen Gott, einen wunderbaren Herrn, der treu bleibt, auch wenn wir untreu werden. Und wir dürfen darauf bauen, und das darf uns stärken und uns ermutigen, auch ihm gegenüber treu zu bleiben, auch wo die Versuchungen kommen und wo die Schule hart und schwer wird. Zu Petrus hat Jesus gesagt, und durchaus zu ihm, denke ich, als Vorbild unter den Jüngern, hat gesagt, als du jung warst, hast du getan, was du wolltest, bist hingegangen, wo du wolltest. Wenn du alt wirst, wird man dich hinführen, wo du nicht hin willst. Auch Petrus musste diese harte Schule noch durchmachen bis zum bitteren Ende. Aber das ist kein bitteres Ende, sondern das ist Erfüllung, wenn wir unserem Herrn und Bräutigam als seine Braut als Gemeinde zugeführt werden. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Wir werden morgen Abend hier den Faden aufnehmen. 3,4 führt dann direkt weiter zu 2. Thessalonicher 3,5. Und ich lade Sie herzlich ein, wenn Sie Zeit und Freude daran haben, auch morgen Abend wieder dabei zu sein. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine große Treue, die du niemals brichst, die du gehalten hast über die Jahrhunderte und Jahrtausende deiner Gemeinde gegenüber. Wir danken dir, dass du in uns die Treue stärken willst, dass die auch wachsen kann. Und wir bitten dich, hilf uns in der Lebensschule, in die du uns hineingestellt hast, auf dem Weg der Heiligung, dass wir bitten dich, dass du uns untadelig machst, bis zu deinem Tag, an dem du erscheinen wirst mit all deinen Heiligen. In deinem Namen bitten wir. Amen.